beim Kardiokaffee, der Podcast-Reihe der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft. Mein Name ist Georg Delikat und mein heutiger Gast ist Primarius-Universitätsdozent Dr. Sebastian Globitz. Er leitet das Rehabzentrum Groß-Gerungs, ist also ein Spezialist, wenn es um Rehabilitationsmaßnahmen geht, nach kardiovaskulären Events. Und ich glaube, es ist ein sehr spannendes Thema, mit auch immer wieder neuen Daten. Und wir wissen alle, wie schwierig die Prävention ist. Herzlich willkommen, Sebastian.
Herzlichen Dank, lieber Georg. Danke für diese ehrenvolle Einladung. Ich habe auf der Homepage gesehen, bisher gab es 3 Cafés. Professor Weidinger, Professor Huber, Professor Lang. Also für mich ist das eine große Ehre, hier als Vierter über Prävention sprechen zu dürfen.
Ja, ein wichtiges Thema. Nämlich nach einem kardiovaskulären Eingriff oder nach einem Event ist ja die Reha in Österreich ein Angebot, das wir machen können, das auch gerne angenommen wird, insbesondere nach gröberen Geschichten wie Bypass-Operationen und SD-Hebungsinfarkten. Würdest du uns kurz zusammenfassen, was eigentlich der Kern deiner Tätigkeit ist? Was will man erreichen in dieser ersten Phase nach einem Event?
Grundsätzlich geht ja jedem kardiovaskulären Ereignis eine sehr lange Periode von zum Teil jahrzehntelangen Fehlentwicklungen oder Fehlverhalten im Lebensstil voraus. Wir wissen, die Atherosklerose ist sozusagen unser Sargnagel, häufigste Todesursache, immer noch in der Sterbestatistik, 38%. In den rezenten Daten, also auf jeden Fall ein Drittel aller Menschen stirbt an Schlaganfall oder Herzinfarkt. Und wir sind im Übrigen auch die einzigen Säugetiere, die Atherosklerose in der Form entwickeln und auch an den Folgen versterben. Und daher ist es eben nicht mit dem Eingriff, mit der Bypass-Operation, mit der Stent-Implantation getan, sondern die Leute müssen verstehen, dass das akute Ereignis nur sozusagen die Spitze des Eisbergs war. Und letztendlich Lebensstilmodifikation, und das können wir dann noch im Detail erörtern, die entscheidende Maßnahme ist nach dem Eingriff, um Zweit- und Drittereignisse zu vermeiden. Denn wir wissen auch, wenn ein Ereignis schon einmal aufgetreten ist an den Gefäßen, dann ist die Chance für ein zweites Ereignis innerhalb der nächsten 7 Jahre bis zu 30%. Und daher arbeiten wir natürlich vor allem auf dem Gebiet der Lebensstilmodifikation. Und da ist letztendlich der zentrale Punkt Ernährung und Bewegung.
Und das ist natürlich eine vulnerable Phase für viele Patientinnen und Patienten nach so einem Event. Da ist man auch bereit, vielleicht sein Leben etwas anzupassen oder zu verändern. Nur wir wissen ja alle, wie schwierig das letztlich ist. Ist es wirklich damit getan, dass wir dann ein paar Wochen im Rehabzentrum sind und danach sozusagen uns wieder unserem Alltag orientieren? Wäre es nicht irgendwie besser, wenn wir irgendwie über Apps oder so weiter oder etwas Modernes dann noch weiter unterstützt werden in unseren Veränderungen, was den Lebensstil betrifft?
Ja, auf jeden Fall. Wir alle haben ja ein Haustier, das nennt sich der innere Schweinehund. Aber ich möchte das vielleicht ein bisschen ausführen, weil die meisten, vor allem die Patienten, wissen das gar nicht, dass sie eigentlich Opfer der Evolution sind. Also auch der Urzeitmensch, der Steinzeitmensch, hat nicht jetzt freiwillig Bewegung gemacht. Der ist am Tag ca. 30 bis 40 Kilometer gegangen oder auch gelaufen, um Nahrung zu finden. Und wir waren halt so klug, im Zuge der industriellen Revolution für jeden Handgriff, für jede Tätigkeit eigentlich eine Maschine zu entwickeln, sodass wir uns eigentlich aktuell nicht mehr bewegen müssen. Und eben gegen diesen Impuls der Natur, spare Energie, bleib lieber sitzen oder liegen, gegen diesen Impuls müssen wir arbeiten. Und zwar so lange, bis unser Gehirn das versteht, beziehungsweise dann auch gewisse Botenstoffe, kennen wir alle, die sogenannten Glückshormone, Serotonin, Dopamin produziert, die uns dann wiederum den Sport oder auch das Training oder auch Bewegung im Allgemeinen erleichtern. Und ich gebe dir völlig recht mit den 3 Wochen übrigens. Das Anschlussheilverfahren wurde seit heuer auf 3 Wochen verkürzt, von 4 Wochen im stationären Bereich. Mit den 3 Wochen ist es sicher nicht getan. Es ist ein Impuls im besten Fall. Aber wir haben ja in Österreich auch das Glück, dass die Sozialversicherungsträger die ambulante Rehabilitation dann in der weiteren Folge bis zu 6 oder sogar 9 Monate bewilligen, um das Erlernte wirklich zu vertiefen und sozusagen zu internalisieren in den Körper und auch diesen Lebensstil dann beizubehalten.
Interessant, dass es verkürzt wurde, aber für viele wahrscheinlich auch nicht mehr so gut machbar gewesen, im Berufsalltag 4 Wochen weg zu sein. Ich glaube, dass man dann diese ambulante Reha-Angebote, die sind ja schon jetzt mannigfaltig, und das war ja auch einer der Regierungsziele unserer jetzt mittlerweile scheidenden Regierung, dass man die ambulante Rehab fördern soll. Also das sehe ich ja auch sehr positiv. Viele nehmen das ja auch wahr. Aber du sagst, es sollte im Anschluss an eine stationäre Rehab sein oder nicht unbedingt?
Ich möchte mich hier nicht unbedingt festlegen, aber ich sehe die Rehabilitation im Herz-Kreislauf-Bereich als mehr wie die Summe der einzelnen Handlungen, die wir dort setzen. Ja? Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man jetzt 3 Wochen komplett rausgenommen ist aus seinem Alltagsleben, aus seiner Familiensituation, aus seiner Berufssituation. Es ist in gewisser Weise eine Laborsituation, die wesentlich intensiver ist, wie wenn du 3-mal in der Woche am Abend hinhetzt nach dem Büro oder nach der Arbeit, dort deine Übungen absolvierst oder Vorträge anhörst und dann wieder zurück in dein altes Leben, vielleicht mit den alten Gewohnheiten, Gasthaus, Rauchen etc. Ja. Also ich sehe das als mehr oder weniger Ergänzung.
Beschreiben Sie mal einen typischen Tag von einem Rehab-Patienten oder einer Rehab-Patientin. Wann steht er denn auf? Was muss er dann tun? Wie viel Zeit hat er dann für sich oder wie viel Zeit muss er dann mit Therapien, Vorträgen etc. verbringen?
Also es gibt vom Leistungsprofil der Pensionsversicherungsanstalt den Anspruch, dass jeder Patient zumindest 1800 Therapieminuten absolviert in diesem 3-wöchigen stationären Setting. Dazu gehören aber nicht nur aktive Therapien, die überwiegen, aber auch zum Teil passive Therapien. Es werden auch Begleitprobleme an Gelenken, Wirbelsäule etc. angesprochen natürlich und eventuell mit physikalischen Maßnahmen oder physiotherapeutischen Maßnahmen adressiert. Und es gibt natürlich auch Vorträge, um das Mindset zu ändern, um den Leuten klarzumachen, wie die Krankheit entsteht, wie sich Diabetes auswirkt, wie sich Cholesterin, wie das wirkt, wie das Atherosklerose macht etc. Das heißt, es ist sozusagen eine Mischung aus Teaching und dann aktiven Übungen. Der Tag beginnt meist sehr zeitig, also meistens um 7 Uhr. Es ist kein Urlaub, das muss man gleich dazu sagen. Und der Tag ist auch sehr stark durchbrochen. Das heißt, der Patient hat jetzt nicht von 7 bis 16 Uhr durchgehend Therapien, sondern es sind natürlich zwischen den Einzeltherapien auch immer wieder Pausen. Das sehen manche als Leerläufe und denken sich, was mache ich jetzt eine halbe Stunde im Zimmer oder 2 Stunden im Zimmer bis zur nächsten Therapie. Es gibt dann natürlich auch Berufstätige, die beginnen wieder ihr Büro im Zimmer aufzubauen, ihren Laptop, ihr Handy etc. und beginnen zu arbeiten. Aber meine Erfahrung ist, erstens einmal sagen wir ihnen, sie sollen das nicht machen und zweitens einmal nach der 2. Woche beginnen sie das alles einzustellen, weil sie sehen, sie brauchen die Zeit für sich, sie nützen die Zeit für sich. Wir haben eine sehr schöne Umgebung oben im Waldviertel in Groß-Gerungs. Das heißt, man kann dann ja auch nach 16 Uhr privat was unternehmen, Radfahren gehen, in den Wald gehen, was auch immer. Ja. Also es ist ein Gesamtkonzept. Mhm. Ja.
Also das ist durchaus so, dass man eine gewisse Zeit für sich hat, aber natürlich die Hauptzeit damit verbringt, neue Dinge zu erlernen, weil viele sind ja doch, die ein kardiovaskuläres Event haben, die sind ja in vielen Fällen, haben sie doch, wie du es betont hast, einen sehr passiven Lebensstil gehabt. Und wo holt man die Patienten ab? Müssen alle am Ergometer sitzen? Müssen alle in die Nordic Walking Gruppe oder gibt es...
Es gibt Standardtherapien, also die Bewegung fußt auf 3 Säulen. Das ist also Ausdauer, Kraft und Koordination. Das müssen alle machen in verschiedenen Settings. Es gibt auf jeden Fall das Fahrradergometer-Training, entweder Phasentraining oder stationäres Training mit einer konstanten Wattzahl. Nach einem entsprechenden Ergometer-Test, wo auch die Trainingsherzfrequenz festgelegt wird. Es gibt natürlich die Wandergruppen in allen Kategorien, bis zum eben die stärksten Gruppen sind Nordic Walking, über 8,5 Kilometer. Und dann gibt es natürlich die Kraftübungen. Viele von uns sind ja natürlich mit dem Bewegungs- und Stützapparat degeneriert von vielen Sitzen. Und auch dort wird natürlich gearbeitet und die ergänzenden Maßnahmen wie Diätologie und auch psychologische Betreuung, sehr wichtig, du hast es vorhin angesprochen, ein Herzereignis ist ein einschneidendes Ereignis in den meisten Fällen, spielt auch eine sehr, sehr wichtige Rolle in der Therapie.
Ja, mentale Gesundheit oft bekommt man, man spürt das Herz in der Regel gar nicht, wenn man einmal so ein Event hatte, Herzinfarkt oder so, dann hat man dann Sorgen und bei jedem Stich in der Gegend, in der Brustgegend sind viele Patientinnen und Patienten sehr verunsichert und da habe ich festgestellt, wie wichtig dann so eine Rehab ist. Macht ihr spezifische Programme für diese Angst-Thematik? Weil es ist ja auch nicht angenehm, darüber zu sprechen. Für viele ist es das erste Mal, dass sie so offen damit umgehen müssen, mit ihrer Erkrankung.
Ja, also es gibt sicherlich mehrere Patiententypen von der Persönlichkeitsstruktur. Es gibt die sogenannten Coolen, die das eigentlich wegstecken. Wir haben ja auch viele reanimierte, also Herztod überlebte Patienten. Da gibt es welche, denen hat das überhaupt nichts ausgemacht. Er sagt nur, meistens sind es ja Männer, Meine Frau hat nachher den Psychotherapeuten gebraucht, aber ich kann mir nichts erinnern und eigentlich geht es mir gut. Also das ist das eine Extrem. Das andere Extrem ist die hypersensitive, fast hysterisch veranlagte Dame vielleicht, aber es können auch Herren sein, das ist also nicht geschlechtsspezifisch, die also dann Todesängste ausstellen bei jedem kleinen Zwicker und Drücker im Brustbereich. Und wir haben ein sehr, sehr breites Angebot. Wir haben einerseits, was mentale Gesundheit betrifft, Konzentrations- und Meditationsangebote, zum Beispiel Jacobson, lernen die Patienten, das müssen sie machen, einmal pro Woche, auch wenn sie nicht wollen. Wir haben EMDR, also Traumatherapie, wir haben auch Hypnoseangebote und verschiedene halt gesprächstherapeutische Settings, wo die Leute über ihre Probleme reden können, die meistens weit über das Ereignis hinausgehen. Also viele nutzen das auch, wie in der zivilen Psychotherapie, um über ihre Probleme am Arbeitsplatz oder in Beziehungen zu sprechen und das zu beginnen aufzuarbeiten. Natürlich kann man nicht in 3 Wochen ein Wunder erwarten. Ja.
Nein, das nicht. Aber ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, dass man eben dort auch die Patienten abholen kann. Und das hat man ja auch erst in den letzten Jahren oder immer mehr erkannt. Da gibt es immer schon Pioniere, gab es, die dann sich auf die Psychokardiologie spezialisiert haben. Aber das ist eigentlich ein Thema für alle Herzpatienten, dass sie damit ja auch ihre mentale Gesundheit, damit er auch unter Druck gerät in vielen Fällen. Weg ein bisschen von der Lebensstilmaßnahme, die ja natürlich unglaublich wichtig sind, aber ihr seid ja auch Spezialisten und Spezialistinnen für Sekundärprävention, was Medikamente angeht. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, dass wir da schon besser werden. Also ich glaube, dass mehr Patienten in den LDL-Cholesterinbereich kommen, wenn sie das annehmen. Wir haben einfach ein verbreitetes Armamentarium jetzt. Wir haben nicht nur über die Statine, wir haben Bempedoinsäure, wir haben Ezetimib, wir haben die PCSK9-Hämmer. Also ich glaube, tendenziell habe ich das Gefühl, wir wären besser, oder sehe ich das falsch?
Also lieber Georg, da triffst du mich sozusagen auf der Achillesferse als Rehabilitationsmediziner, weil mein Anliegen ist ja primär, Lebensstil zu ändern, nachhaltig. Und dazu gibt es auch extrem gute Daten. Ja? Also es gibt eine Meta-Analyse in Circulation 2005, wo man sich angeschaut hat, was macht der Lebensstil in Bezug auf kardiovaskuläre Mortalität in 10 Jahren nach dem Ereignis. Und da hat man gesehen, dass Rauchstopp 35% die Mortalität senkt, Bewegung 25% und diätologische Maßnahmen 45%. Und wenn man das vergleicht mit unseren gängigen Medikamenten, Statine, Beta-Blocker, AC-Hämmer, Aspirin, dann liegen wir zwischen 21% und 28% mit den Tabletten. Und es wäre das Kernstück für alle Körperfunktionen und auch Krankheitsprozesse eigentlich, wäre die Bewegung. Weil was machen wir mit Bewegung? Wir verbessern die Gewichtssituation, wir verbessern die Metabolik, wir verbessern den Blutdruck und wir verbessern auch die mentale Situation, die psychische Situation. Ja. Das heißt, natürlich haben wir sehr effiziente Medikamente, die wir auch einsetzen sollen. Aber nur als kleines Beispiel auch für die Zuhörer, wenn jemand nicht aufhört zu rauchen, dann steigert er sein 10-Jahres-Mortalitätsrisiko nach einem Ereignis um 48%. Relative Risk Increase. Wenn ich jetzt ein Statin gebe, dann verbessere oder senke ich seine Mortalität in 10 Jahren um 25%. Und wir haben das Problem natürlich der immer höher werdenden Ausgaben. Ich habe mir herausgesucht, Arzt und Vernunft, die haben eine Statistik gebracht, 21, über das Thema Heilmittelkosten, also Medikamente. Gerade in der kardiovaskulären Medizin machen die Medikamente 11% aller Heilmittel aus, die in Österreich ausgegeben werden. Das sind also 3,5 Milliarden ungefähr sind Medikamentenkosten. Und 11% ist nur die kardiovaskuläre Medizin, weil wir haben in den letzten 25 Jahren riesige Fortschritte gemacht. Und in 25 Jahren wurden 532 neue Produkte auf den Markt gebracht. Also ich möchte überhaupt nicht jetzt gegen eine guideline-konforme medikamentöse Begleittherapie sprechen. Aber es sollte trotzdem der Ansatz primär im Lebensstil sein, weil offensichtlich Lebensstilfaktoren einen weit höheren Benefit hätten als die Medikamente, die wir geben.
Ja, die Gewichtsabnahme hast du erwähnt. Und da ist jetzt die GLP-1-Agonisten sind ja in aller Munde und die wirken ganz offensichtlich bei vielen Patientinnen und Patienten. Und natürlich wird dadurch auch die kardiovaskuläre Gesundheit verbessert. Viele, wie soll man sagen, wenn man einen Body-Mass-Index hat über 30 und über 50 ist, dann ist das Abnehmen halt auf konventionelle Art und Weise, wie wir wissen, sehr schwierig, auch wenn man dann Bewegung beginnt. Oft sind ja da schon muskuloskeletale Probleme dabei, Bewegungsapparatprobleme. Wie siehst du das? Ist es, wenn es nicht so teuer wäre, wenn es nicht so schwer erhältlich wäre, wäre das nicht eine ideale Maßnahme, um vielen, die das wollen, das Gewicht zu reduzieren?
Du weißt ja, dass die Adipositas beginnt bei einem BMI, also die maligne Adipositas, von 30 Kilogramm pro Quadratmeter Körperoberfläche und geht halt dann über 35, 40 eben zum Grad 3 der Adipositas. Und da gebe ich dir völlig recht. Bei diesen problematischen Patienten, wir haben in Amerika teilweise Leute mit 60 BMI, ja, das gibt es Gott sei Dank bei uns fast nicht. Da hat das sicherlich einen Sinn und wir kennen beide die SELECT-Studie, die ja die Gesamtmortalität auch günstig beeinflusst hat, aber nicht die kardiovaskuläre Mortalität, nicht die Heart Failure.
Vielleicht muss man noch länger nachwarten.
Wahrscheinlich muss man noch ein bisschen warten. Also bei diesem extrem komplexen Patientenkollektiv, die also einen BMI von, sagen wir, über 40 haben, gebe ich dir vollkommen recht, da ist das wirklich eine, unter Anführungszeichen, Wunderdroge. Nur wir haben ja einen Trend mittlerweile und der kommt aus Amerika und über die sozialen Medien, dass das Leute nehmen, die 2-3 Kilo zu viel haben, weil sie sich im Spiegel nicht gefallen oder was auch immer. Ja? Das ist, glaube ich, der völlig verkehrte Ansatz. Vielleicht darf ich ein Parallelbeispiel bringen vom Blutdruck. Wir wissen, regelmäßige Bewegung, also Ausdauertraining, dreimal pro Woche, 150 Minuten pro Woche, 2,5 Stunden von 168 Wochenstunden, senkt den Blutdruck zwischen 5 und 7 mm Hg. Es gibt eine rezente Phase-2-Studie mit einem Small-Molecule-RNA-Medikament, das heißt Zilebesiran. Das blockiert die Angiotensinogengenese in der Leber und senkt dadurch den Blutdruck. Das ist eine Spritze, die kriegt man alle 2 Monate. Das Ergebnis war nach 6 Monaten eine Blutdrucksenkung um 10 mm. Aber zu welchen Kosten? Das ist noch gar nicht am Markt. Ja, wir reden von einer Phase-2-Studie an 300 Patienten. Also wenn der Trend so weitergeht, ich habe für alles eh eine Pille oder eine Spritze und es ist eh wurscht, wie ich lebe und was ich im Alltag mache, dann werden wir uns A, das bald nicht mehr leisten können und B, ist es der falsche Weg. Und deswegen sage ich, es muss beides passieren. Es muss eben, und deswegen ist auch die Reha meines Erachtens so wichtig, nicht weil ich auf diesem Gebiet arbeite, sondern weil ich sehe, welche Erfolge wir erzielen. In 3 Wochen machen wir fast neue Patienten. Das LDL ist im Ziel. Die Leute brauchen weniger Insulin oder gar keines, die insulinpflichtig sind. Sie können von 6 Blutdrucktabletten 3 streichen. Der Punkt wäre halt, das fortzusetzen. Aber wie gesagt, da scheitern wir dann an unserem Haustier innerer Schweinehund. Das heißt, wir werden eine Mischung weiterhin betreiben müssen. Ich werde weiter kämpfen, wie der Sisyphus. Du wirst weiter intervenieren. Und die Patienten brauchen natürlich schon natürlich die Werte im Zielbereich. Darüber braucht man nicht diskutieren.
Glaubst du, sind da besser geworden oder aufmerksamer, was die Zielerreichung betrifft?
Also ich schaue mir das jedes Jahr an, statistisch, wie die Leute kommen, mit welchem LDL-Wert sie zu uns kommen. Wir sind bereits bei 63 im Mittel. Also das sind die Highest Risk mit Ereignis. Und das war noch vor wenigen Jahren bei über 80, ja, also das ist wirklich deutlich besser geworden. Und wenn wir die Zielerreichung prozentuell uns anschauen, dann sind ca. 65% am Beginn im Zielbereich und ca. 81% bei Entlassung. 100% schafft man natürlich in 3 Wochen auch nicht. Aber dann haben wir ja noch die Lipidambulanzen, die PCSK9-Hämmer etc. Wir haben das zum Teil auch selbst verordnet, sind aber wieder davon abgegangen, und glauben, dass die Leute zuerst wirklich mit dem Statin, mit der Bempedoinsäure, mit dem Ecetimib das schaffen sollten. Und nur die wenigen, die es wirklich nicht schaffen, können dann in eine Spezialambulanz. Dazu ist aber diese 3-Wochen-Phase zu kurz, um das zu entscheiden.
Ja, also nicht nur Lipidambulanz können das erfordern, auch
also, so ja, auch kardiologische Abteilungen mittlerweile.
Genau. Kommen wir zum Rauchen. Ist, glaube ich, auch einer deiner Lieblingsthemen. Aber das Rauchen nimmt ja auch ab im Prinzip, oder? Ich meine, ich sage jetzt vielleicht bei den ganz Jugendlichen, vielleicht hat es wieder einen gewissen Hype, weil es ja super verboten ist oder ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, die Raucher werden trotzdem weniger, auch in Österreich durch die doch durchgesetzten Rauchermaßnahmen, im Lokal nicht mehr rauchen etc.
Absolut. Wenn ich zurückdenke an meine Kindheit, da sind die Zeit im Bild Sprecher, das war noch nicht 1 und 2, da gab es nur eine Zeit im Bild. teilweise rauchend im Studio gesessen oder bei Club 2 Diskussionen.
Legendär,
wurde
ja.
Einfach nur, da hat man fast die Teilnehmer nicht gesehen vor lauter Rauch. Ich gebe dir recht, die Maßnahmen, die wir bisher gesetzt haben, auch politisch, strukturell, organisatorisch, haben greifen. Wir sind derzeit bei einer Raucherquote von 21% in Österreich. Bei den Jungen leider mehr, bei den jungen Mädchen leider mehr als bei den jungen Burschen. Das ist leider ein Trend, immer noch. Wir bieten eine ganz gezielte Raucherentwöhnung an. Wir haben auch sozusagen uns zertifiziert im Bereich der Raucherentwöhnung. Das Programm besteht primär aus psychologischen Angeboten, die auch sehr gern genutzt werden. Und wir werten natürlich das auch aus. Wir haben eine Raucherentwöhnungsquote, wenn man die Leute dazu zählt, die auch reduzieren, also nicht auf null gehen können, weil manche schaffen nicht auf null in 3 Wochen. Aber wenn man die alle zusammennimmt, haben wir eine Erfolgsquote von 70%. Und auf null gehen bei uns ca. 20-25%, was sehr hoch ist. Ja. Es gibt so durchschnittliche Zahlen bei langfristiger Raucherentwöhnung von 10-12% Erfolgsquote, die dann auch Nichtraucher bleiben. Wir haben natürlich keine Langzeitdaten. Wir wissen nicht, wer dann wieder anfängt. Wir können auch die Patienten nicht nachverfolgen. Das ist organisatorisch, wäre das nicht möglich. Aber was soll man sagen zum Rauchen? Ich meine, es ist eine Suchterkrankung. Da ist es auch ganz wichtig, dass die Betroffenen erkennen, dass sie eine Krankheit haben. Rauchen ist nicht irgendeine Gelegenheitsbeschäftigung oder eine blöde Gewohnheit, sondern eine Krankheit im Gehirn, die behandelt werden muss, adäquat. Wir arbeiten natürlich auch mit Nikotinersatzprodukten und allem, was es da so gibt. Wie gesagt, es ist machbar und die Leute sind natürlich schon motivierter bei uns, wie sind wir wieder bei der ambulanten Reha. Ist wahrscheinlich schwieriger, das umzusetzen. Interessanterweise wird uns auch vorgeschrieben, einen Raucherbereich sozusagen vorzuhalten, ja? Was natürlich sehr schmerzlich für mich ist, aber wie gesagt, das ist vielleicht auch interessant für die Zuhörer. Wir haben eine Raucherquote, also von den Patienten, die zu uns kommen, rauchen ca. 10-15%. Das heißt, viele der Ex-Raucher haben schon mit dem Ereignis aufgehört.
Ja, zum Abschluss vielleicht, dass wir noch die neuen Daten beleuchten. Du hast, glaube ich, wir haben alle gespannt beim ESC, viele Neuigkeiten, nicht nur was die interventionelle Kardiologie betrifft, sondern auch Neuigkeiten gehört, was die Sekundärprävention betrifft. Die Triglyceride sind wieder mal im Fokus, vielleicht durch Omega-3-Fettsäuren. Jeweils ist es mehr ein Marker und wahrscheinlich kein Risikofaktor, aber es gibt neue Entwicklungen.
Ja, wobei ich sagen muss, ich war selbst nicht in London heuer, habe mir aber natürlich, man hat ja heutzutage die Möglichkeit, sich alles übers Internet auch anzuhören. Vielleicht, weil du die Triglyceride angesprochen hast, es war keine explizit kardiovaskuläre Studie, sondern eine Studie mit chronisch rezidivierender Pankreatitis, die sogenannte Palisade oder Palisade-Studie, eine Phase-3-Studie mit wieder einem neuen Small Interfering Molecule RNA-Medikament, wird wahrscheinlich auch entsprechend dann, wenn es am Markt ist, teuer sein, heißt Plozasiran. Und das hat man angewendet bei, glaube ich, die Patienten waren um die 44 Jahre alt und hatten alle zumindest 1000 Milligramm Triglyceride im Blut pro Deziliter. Und man hat sich dann angeschaut, wie sich eben die Gabe dieses Medikaments auf die Rezidivrate auswirkt und hat eben bei den Patienten einen deutlichen Rückgang der Pankreatitiden gesehen, teilweise sogar eine völlige Beschwerdefreiheit. Und wir wissen ja, dass bisher weder Fibrate noch die Omega-Säuren noch Statine noch Niacin auf die Triglyceride einen relevanten Effekt hatten.
Jedenfalls nicht die erhältlichen Omega-3-Fettsäuren, genau, aber es gibt ja schon welche, die dann potenter sind.
Ja, das stimmt. Es ist wahrscheinlich eine Dosisfrage bei den Omega-Säuren, das wissen wir ja von der Studie. Aber im Prinzip ist das vielleicht auch vielversprechend, die Triglycerid-Senkung bei den kardiovaskulären Patienten. Und ein zweiter Blockbuster ist natürlich immer das Lp-a. Da fand ich eine interessante kleine Studie zum Thema Atherosklerose an den Koronargefäßen, gemessen mittels CT-Angiographie, also Computertomographie. Da hat ein Zentrum aus Holland 299 Patienten untersucht mit Lp-a-Spiegeln entweder über 125, in dem Fall Nanomol pro Liter, man muss immer auf die Einheit achten beim Lp-a, oder unter 125 Nanomol pro Milliliter. und hatten die Patienten eine Baseline-CTA und 10 Jahre danach und haben sich die Progression angeschaut, der KHK, indem sie das Arteriomvolumen gemessen haben und haben gesehen, dass die mit hohem LP-a-Spiegel, den wir ja noch nicht beeinflussen können direkt, hatten eine 6,9%ige Zunahme des Arteriomvolumens, währenddessen die, die unter 125 waren, nur eine 3%ige, also die Differenz war fast über 100% relative Zunahme des Arteriomvolumens. Und sie haben auch ausgerechnet, mit jeder LPA-Verdoppelung steigert sich das Risiko für weiche Plaques um 23%, also Odds Ratio von 1,23. Das heißt, LP-a dürfte doch auch ein Schlüssel sein. Ich meine, im Moment können wir nur das LDL behandeln und das machen wir auch sehr konsequent. Vielleicht darf ich aber nur, weil es auch die Brücke zum Lebensstil ist, Nutrition, also Ernährung, haben wir jetzt fast nicht noch besprochen, aber vielleicht trotzdem ein kleiner Hinweis auch mit einer norwegischen Studie, die jetzt publiziert wurde vor kurzem im September. Und zwar hat man sich da angeschaut, sind die gesättigten Fettsäuren, also das, was uns schmeckt, ja, alles Gebratene, Gebackene und Gesottene, wirklich so gefährlich? Und das hat sich bestätigt. Und zwar, sehr interessanter Ansatz, eine Follow-up-Studie über 33 Jahren, die Menschen wurden zwischen 1974 und 1988 in die Studie inkludiert, waren damals im Schnitt 41 Jahre alt. Sie hatten eine über 80%ige Teilnahmerate am Ende dieser 33 Jahre. Und von den rund 78.000 Teilnehmern waren nach 33 Jahren 28.000 verstorben. Und von den Verstorbenen hatten 9.000 ein kardiovaskuläres Event. Was wiederum bestätigt, das ist umgerechnet 32%, dass diese ein Drittel Todesrate sich nicht geändert hat in den letzten Jahrzehnten an kardiovaskulären Ereignissen. Und eine Diät oder ein Essverhalten mit einem hohen Anteil von gesättigten Fettsäuren, zum Beispiel statt Kohlenhydraten, hatte eine eindeutige Assoziation mit der Mortalität insgesamt, mit der Gesamtmortalität, und zwar mit jedem 5% Steigerung der gesättigten Fettsäuren im Kalorienangebot pro Tag hat sich die Gesamtmortalität um 18% erhöht und die kardiovaskuläre Mortalität um 16%. Das heißt, die gesättigten Fettsäuren, und da gehören ja vor allem das Palmöl dazu und das Kokosfett, dürfte wirklich ein gravierender Faktor sein. Also generell sind die Diätstudien sehr schwierig zu machen, weil das Kollektiv ist heterogen und man kann ja das auch nicht überprüfen, was die Leute essen, und es müsse über Jahrzehnte gehen. Aber das dürfte ein relativ sauberes Kohortenprotokoll gewesen sein. Ist auch gut publiziert im British Journal of Nutrition und bestätigt. Ja.
Ja, bestätigt eigentlich den Instinkt, dass man vielleicht... Instinkt.
Weniger Wiener Schnitzel. Ja. Und vielleicht doch ein bisschen anderes.
Gebratenes Sachen. Und so weiter. Am Schluss kriegt jeder meiner Gäste und Gästinnen noch einen Wunsch frei. Nämlich, wo würdest du dich als Präventionsmediziner, was würdest du am meisten wünschen, wo ist der größte Bedarf, was könnten wir in Österreich umsetzen in den nächsten Jahren, wo wir vielleicht noch mehr Herzgesundheit erlangen können, was unsere Patienten und Patienten und was uns selbst natürlich auch betrifft?
Ich habe es, glaube ich, jetzt mehrfach schon erwähnt, Schlüssel wäre die Bewegung. Wie können wir die Österreicherinnen und Österreicher zu mehr Bewegung animieren? Das ist einmal ein ganz wesentlicher Punkt, weil mit der mangelnden Bewegung geht das Übergewicht einher. Aktuelle Ernährungsbericht Österreich, glaube ich, vor 2 Jahren. Leider ein Drittel unserer Kinder sind übergewichtig, 33%, 30% der Frauen, der Erwachsenen und 50% der erwachsenen Männer. Und ich glaube, hier müssten wir massiv ansetzen, und das geht nur entweder mit Incentives oder leichtem Druck oder eben in der Kindheit beginnen spielerisch die Bewegungseinheiten vermehren in den Schulen, auch schon Präventionsvorträge auf niedrigem Niveau. Das muss einfach selbstverständlich sein, dass die Kinder ein gesundes Essen kriegen. Ja, da gibt es ja eh Initiativen auch in den Schulen. Ich höre von Müttern, großteils immer noch natürlich, weil die Care-Arbeit noch immer machen, großteils, im Hort sagt die Hortleiterin, wenn die Mutter sagt, was ist das für ungesundes Essen, ich habe 3,90 Euro pro Tag und ich kann nichts anderes kochen. Also, und auf der anderen Seite haben wir unendlich viel Geld für andere Bereiche im Staat. Ich möchte das jetzt nicht aufzählen, weil ich kein Politiker bin, aber das wären so einfache Dinge, Bewegung in der Schule, eine vernünftige Ernährung. Eine gesunde Jause ist heutzutage, da kauft die Mutter irgendeinen Kuchen im Supermarkt und eine Dose fertig Früchte-Kompott, wo wir ja wissen, was da drinnen ist, anstatt einen Apfel aufzuschneiden. Ja? Also solche simplen Dinge passieren zum Teil nicht. Ich möchte jetzt nicht alles schlecht reden, aber ich bringe natürlich jetzt die Negativbeispiele, um die Leute zu motivieren. Also es wäre die Ernährung und die Bewegung. Wie wir das im großen Stil schaffen, weiß ich nicht, aber ich glaube, wir sind auch als ÖKG aufgerufen, hier unsere Kanäle in die Politik noch mehr zu nutzen, um hier wirklich strategisch für die Gesundheit Österreichs noch mehr zu tun, weil wir sind derzeit Feuerwehr, ja? Du bist Interventionist und natürlich müssen die akuten Ereignisse behandelt werden, aber wir sollten vorher schon eingreifen.
Ja, vielen Dank, Sebastian. Es war ein ganz spannendes Gespräch für mich. Habe ich auch was gelernt.
Sehr gerne.
Und ich hoffe, Sie fanden es auch spannend. Und wir setzen unsere Podcast-Serie natürlich fort. Und ich bedanke mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen weiteren Tag. Auf Wiedersehen.